liebe Arteshock-Leser, Zuhörer und Zuschauer. Willkommen zum neuen Arte-Shot. Und zwar über die Geschichte meiner Frau von Ildiko Enyedi. Wir erinnern uns, die hat 2017 den Goldenen Bär für ihren Film Körper und Seele bekommen. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch. Und wir wollen eigentlich herausfinden mit Matthias, ob sie diesem Anspruch genügt, ob der Film für sich auch stark ist. In Cannes habe ich nur gehört, sollen die Leute schreiend aus der Pressevorstellung rausgelaufen sein, zumindest die Hälfte des Saals. Ich fand es, muss ich gleich sagen, überhaupt nicht so schlimm. Ich bin drin geblieben. Wie ging es dir?
Ja, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie man schreiend rauslaufen soll. Ja,
wahrscheinlich die stillen Schreie.
Die ungehörten Schreie des Feuilletons. Ja, nee, also ich muss sagen, meine Erwartungen waren natürlich von Körper und Seele her recht hoch. Und so in der ersten Viertelstunde wurden die auch sehr gut erfüllt, finde ich. Weil ich finde, was man bei Körper und Seele schon sehr gut gesehen hat, ist, dass Enyedi einfach ein großes Talent hat für Bilder. Also es gibt vor allem sehr dicht im ersten Viertel sehr viele Bilder, die sich einprägen.
Die sind schon große Gemälde.
Ja, genau, wie Gemälde.
Die könnte man wirklich so aufhängen.
Fast schon impressionistisch sind. Also zum Beispiel als die Hauptfigur, unser Kapitän, ja, zum Tisch der Angebeteten geht und das so von hinten aufgenommen ist mit dem Sonnenlicht, das reinstrahlt, das könnte auch in der neuen Pinakothek hängen, aber...
Und vielleicht können wir eine ganz große kleine Klammer aufmachen, also kurz die Geschichte erwähnen, die da passiert. Also
ja, genau, wollte ich gerade sagen, dass wir mal wissen, wer der Kapitän ist.
Wer der Kapitän und
wer Lizzie ist. Ja. Genau, der Kapitän hieß Jakob, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Jakob, genau. Ein Seebär, wie er im Buche steht, kann man eigentlich so nennen. Voll und ganz eigentlich verheiratet mit seinem Job. Also er ist Kapitän von großen Ozeanfrachtern.
Und wir befinden uns so nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren. Ja?
Also genau.
Das ist sozusagen auch das Europa, die Welt, die er bereist. Mhm.
Ja, genau. Das ist gut, dass du es erwähnst, weil er doch ja einiges rumkommt. Das ist ja auch eine europäische Produktion, verschiedene Produktionsländer. Ja. Das fließt schon mit ein.
Ja, und ich musste irgendwie auch an einen anderen ungarischen Film denken, an Lajos Nemec Sunset, der auch vor zwei oder drei Jahren im Kino war, wo ja das Ungarn, wo das, finde ich, auch mit großartigen Bildern Europa vor dem Untergang durch den Ersten Weltkrieg gezeigt wurde und wo ich auch immer wieder gerade von dieser Bildgewalt dran denken musste, obwohl der Film dann sehr anders ist, aber gehen wir in der Handlung weiter.
Ja, man merkt dann auch, also im Film selber ist es die Seemannskrankheit und sein... Also er bricht sich an Bord und man merkt auch, er ist jetzt zwar eigentlich so gesehen komplett in seinem Element, Stahl, Salzwasser und er als raubeiniger Mann von Welt noch alter Schule mittendrin. Aber ja, er hat dann auf einmal Seemannskrankheit, sagt zumindest der Smutje und meint, dagegen hilft eine Ehefrau.
Genau, du hast Depression, schaff dir eine Frau an.
Genau. Und dann, ja, es beginnt dann eigentlich recht... märchenhaft, kann man sagen. Es hat schon... Also ich meine,
er sagt uns seinem Smutje oder seinem Freund, den er da trifft, ich werde die erstbeste Frau, die durch diesen Eingang, durch diese Tür in dieses Lokal reinkommt, heiraten. Und das ist dann natürlich seine Lizzie, wie heißt sie, gespielt von der großartigen, alles umwerfenden...
Ein paar Adjektive findest du noch.
Oh, weil mir der Name nicht einfällt. Lea Seydoux.
Dankeschön.
Ja. Danke an Sedat. Genau, sie kommt rein und dann versucht er auf wirklich unkonventionelle Weise alles, was er so drauf hat.
Ja, das ist auch das Interessante. Auch irgendwie, er sagt ja sofort, was los ist. Er will heiraten, du bist die Auserwählte, mach mal doch bitte. Und natürlich im wahren Leben, ich meine, wir haben es wahrscheinlich beide nie getestet, aber es funktioniert wahrscheinlich nicht. Er wimmelt dann allerdings einen Gigolo ab, der um sie wirbt und somit ist ja auch das Eis schon mehr gebrochen. Es wäre jetzt auch keine realistische Erklärung, warum das funktioniert, aber ich finde, das ist schon interessant, da man sich ab dem Punkt, und das ist ja schon 10 Minuten im Film,
das ist wahrlich nicht viel eigentlich.
Dass man sich da schon fragt, worauf soll das hinauslaufen? Genau. Also man hat eigentlich sofort das Gefühl, sie, also Lizzie ist eine Femme Fatale. Weil ansonsten, also ging mir so, würde sie doch gar nicht auf sowas eingehen. Also ich meine, sie hat da diesen stattlichen Mann und so, kennt ihn aber nicht, aber geht sofort eigentlich auf ihn rein und geht auf sein Werben ein. Und man denkt sich sofort, okay, da muss irgendwas dahinter sein, was sie will von ihm. Mhm. Er selber kommt natürlich irgendwie sehr naiv rüber, dass er halt wirklich dieses Spiel spielt. Und man merkt auch ein bisschen, okay, er ist in seinem rein männlichen Metier als Kapitän eine kompetente Kraft, unersetzbar. Aber was dann so das Zwischenmenschliche angeht, hat man irgendwie so das Gefühl, da weiß er nicht so recht, wie das funktioniert und wagt deshalb auch so ein Spiel und ist auch deswegen nicht skeptisch, als das Spiel dann so weitergeht, wie er will, oder?
Genau, ich würde sagen, es wird dann halt von diesem Anfangsfilm, der einfach fast schon romantisch auch ist in seiner Art und Weise, wird es halt eigentlich dann zu so einem großen Eifersuchtsdrama, denn er und auch zu einem dieser großen Eifersuchtsfilme, die zeigen, dass was ist Wahn, was ist real, er kommt ja eigentlich bis zum Ende des Films eigentlich nicht dahinter, also weil er auch immer abwesend sein muss, was seine Frau eigentlich ist, wer sie ist, was sie ist. Und das bleibt eigentlich, finde ich, den ganzen Film natürlich im Unklaren. Also ist sie selbst verliebt oder nicht? Also es bleibt unklar.
Ja, da muss ich allerdings sagen, also du meintest, du fandest großartig. Ich fand ihn gut, aber so, ich sag mal, im zweiten Drittel, finde ich, lässt der Film doch deutlich nach. Weil ich finde, man kommt in diese Figuren nicht wirklich rein. Es ist natürlich auf der einen Seite interessant, weil so ein Mysterium irgendwie noch da ist. Ja. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, so wirklich mitfühlen konnte ich als Zuschauer da nicht mehr so.
Ja, also was ich gut fand und was ich dann auch sehr gut fand, war natürlich, dass hier auch ein Film über Europa erzählt wird. Das heißt, wir navigieren uns als Kapitän nicht nur durch die Meere, sondern auch durch die Sprachen. Und gerade, wir haben ihn ja im Original gesehen, der wechselt ja auch ständig die Sprachen. Ja. Also die ziehen auch irgendwann nach Deutschland, man weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sehen auch so ein Europa, das dominiert wird von gewissen Sprachen, dass Deutsch dann auch immer stärker wird. Und das hat auch eine tiefe Symbolik, aber noch viel mehr, finde ich. Ich finde, der Film ist einerseits wie so ein Roman von Joseph Conrad. Der hat diese große Epik, diese fantastische Sprache, auch diese Bildsprache, die sehr, wie du sagst, gemäldehaft ist. Und dann auf der Beziehungsebene ist er halt wahnsinnig modern. Ich musste dann, also heute fiel mir das ein, dass er eigentlich, dass es wie der letzte Tango in Paris ist eigentlich, auf ganz andere Weise. Dass man einfach, dass der Versuch gemacht wird, können wir eine Beziehung führen, ohne dass wir überhaupt was voneinander erfahren. Er ist immer weg, von ihr weiß man weder von der Vergangenheit noch sonst was. Wir haben Sex zusammen und dabei bleibt es. Und das ist eigentlich wie im letzten Tango auch. Es zerbricht daran, dass beide nicht fähig sind, im Grunde genommen loszulassen und den anderen in seinem Mysterium zu belassen.
Das finde ich sehr interessant, dass du der letzte Tango ansprichst, weil es sind ja beide zwar doch sehr unterschiedliche Filme. Also man muss sagen, die Geschichte meiner Frau ist jetzt nicht von so einem tiefen Nihilismus und so einem tiefen Pessimismus geprägt wie jetzt der letzte Tango. Aber was so beiden Filmen irgendwie gemein ist, die zeigen ja beide so ein gescheitertes Männlichkeitsideal. Irgendwo, jetzt fällt mir dieser berühmte Schauspieler gerade nicht ein. Marlon Brando. Marlon Brando zeigt das ja auf eine sehr destruktive Weise, während unser Schauspieler hier das ja eher auf diese Weise zeigt, dass er einfach überfordert ist von allem, dass er nicht mehr weiß, was ist meine Eifersucht nur oder und was ist hier wirklich, auch wenn das wirklich teilweise sehr klare Zeichen sind, dass da dass Lizzie irgendwas ausheckt oder ihn zumindest betrügt. Ja. Aber es zeigt ja beide Male so einen Männlichkeitstypus, der scheitert. Ja, auch vielleicht auch irgendwie, wenn man das mal zeitlich von dem Hintergrund nehmen, du meintest ja so nach dem Ersten Weltkrieg, als sowieso alte Hierarchien so hinterfragt worden sind, gescheitert sind, wo man gesehen hat, wo sowas hinlaufen kann, ist das schon interessant. Aber ich finde eben, dass diese Figur in diesem Fall mehr eine Metapher ist auf das als eine wirkliche Figur. Und das hat mich irgendwie so gestört. Also gestört wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es hat doch irgendwie verhindert, dass es mich jetzt so reingezogen hat wie bei Körper und Seele.
Ich würde auch, das ist ein Statthalter im Grunde genommen, wie bei Nemisch, bei Sunset, das sind alles Figuren, das sind scherenschnittartige Konzepte, die sozusagen durch den Film laufen und ihre Bedeutung mittragen. Ja. Ohne das, und das würde ich zugeben, das würde ich auch sagen, dass dabei große Emotionalität entsteht. Also es ist eher sowas, eine rauschartige Bildsprache, in die man entweder hineingezogen wird oder nicht und die halt wirklich schon im Grunde genommen nach dem einen Untergang schon von dem nächsten Untergang erzählen, weil auch, wenn man die Beziehung als Mikrokosmos nimmt, dann auch der Markus Kosmos einfach nicht funktionieren wird, dass auch dieses Europa, wie diese Beziehung zerfallen wird. Ja. Und das ist, finde ich, deswegen schon auch von ja, großer Eleganz, dass man aus, aus einer persönlichen Geschichte dann die Weltgeschichte erzählt. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Theorem, das hat mir gefallen, aber an sich würde ich zugeben, es ist kein Film, der... der diese Gefühle wirklich überträgt, die da gezeigt werden. Also das bin ich ganz
bei dir. Also dieses Theorem finde ich ja, wie gesagt, auch super interessant, aber man hat den Eindruck, Inedi vergisst darüber hinaus irgendwie ja, die Mittel einzusetzen, damit der Zuschauer oder die Zuschauerin auch wirklich im Ball bleibt. Und das, das funktioniert bei so einer zwar recht obskuren, aber immerhin noch Liebesgeschichte, ja vor allem emotional. Ich fand es dann zum Beispiel aber im letzten Drittel, als ich das so... eigentlich immer schneller wird als so diese, man merkt, Lizzie gibt sich nicht mal mehr Mühe, vor ihm irgendwie Respekt zu zeigen, überredet ihn auch irgendwie selbst fremd zu gehen. Dann eine Szene, die ich wirklich interessant fand, das war wirklich so ein ganz toller, subtiler Moment, als sie vorliest aus der Zeitung eine Meldung über einen Mord mit Nikotin. Sich dann nochmal bei ihm erkundigt, ist es denn möglich, jemanden mit Nikotin zu töten? Und er, ja, ganz klar, ganz einfach. Und dann zwei Szenen später sie ihm eine Praline und eine Zigarette gibt und meint, das habe ich heute Abend gelernt von einem jungen Mann. Du musst die Praline im Mund haben, kauen und dann Zug mit der Zigarette nehmen. Das ist so wunderbar. Mhm. Also, ich glaube, man kann schon verraten, dass das zwar nicht zum Tod von ihm führt, aber es sind schon diese Momente, wo man sich denkt, okay, dieses Subtile, aber gleichzeitig so Offensichtliche, das hätte es irgendwie viel früher, viel öfter gebraucht, finde ich.
Mhm, diese Andeutung von dem Toxischen, was die Beziehung auch mitträgt eigentlich. Das wird halt wirklich, sie deutet sehr viel an. Also das ist ja auch in ihrem anderen Film Körper und Seele. Es läuft viel über die Lyrik der Sprache, über die Lyrik der Bilder. Und das ist hier eigentlich ähnlich, nur bei weitem nicht so dominant. Vielleicht auch, weil sie sich viel mehr Zeit genommen hat. Das ist wieder einer dieser überlangen Filme.
Fast 3 Stunden.
Genau, es ist, die Leute heutzutage scheinen einfach mehr Zeit zu haben. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein überlanger Film löst den nächsten ab, aber hier bin ich dabei geblieben. Also, und du ja auch?
Ja, eigentlich schon. Ich bin auch jetzt ja niemand, der was gegen überlange Filme hat, weiß Gott nicht. Aber es ist immer so die Frage, schafft es der Regisseur oder die Regisseurin, das über die Geschichte über eine solche Länge zu tragen? Und in dem Fall bei Geschichte meiner Frau hat es dann doch an vielen Stellen gestrauchelt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ein Bad Shot kann man in dem Fall wegschütten eigentlich, weil
naja, wir können es dann mischen und so, wir wissen dann, dass es ist von beidem was dabei. Du trinkst ein bisschen schwarz, ich trinke weiß und damit haben wir eine gute Durchmischung des Ganzen.
Wohl bekommst.
Wohl bekommst.